Liebe Gemeinde, Sie haben vielleicht gemerkt, es geht heute um Bünde, Bünde Gottes mit seinem Volk Israel und auch mit uns. Und wir haben ja in der ersten Lesung den Bericht von Noah gehört. Gott hat mit Noah einen Bund geschlossen und zur Erinnerung ein Zeichen an den Himmel gesetzt, den Regenbogen. Und dieses Zeichen sehen wir bis heute am Himmel bei bestimmten Wetterkonstellationen und erinnert uns an Gottes Treue und an Gottes Zusage, die Erde nicht zu verderben. Und das gilt besonders auch in unseren Tagen, wo ja so viele Dinge geschehen, die uns vielleicht Angst machen können. Leider wird dieses Zeichen der Regenbogen missbraucht in unseren Tagen. Ich würde sagen, für egoistische Zwecke und Ziele. Und ich hoffe, dass Gott diesen, die das tun, gnädig ist im Gericht. Denn unser Gott ist ja ein eifernder Gott. Und er lässt sich nicht spotten. Viele Generationen nach Noah spricht Gott zu Abraham, einem Nachkommen aus dem Geschlecht Sems. Sem war ja einer der Söhne von Noah. Und Gott fordert ihn auf, aus Ur in Chaldea wegzugehen. Und Abraham macht sich auf den Weg. Er zieht los. Mit ihm Lot, sein Vater. Und er vertraut darauf, dass Gott ihn führt und leitet. Es gibt dann noch einige Berichte. Der Vater bleibt dann in Haran, stirbt in Haran. Von Lot muss er sich trennen. Da geht es um das Weideland. Und dann ist Abraham auch in Ägypten beim Pharao und gibt seine Frau als Schwester aus. Es geht auch gut aus, die Geschichte. Abraham muss lernen, Geduld zu haben. Er muss Geduld lernen. Und dann endlich ist es soweit, Gott, der ihn aus Ur gerufen hat, er schließt einen Bund mit Abraham. Was war der Inhalt dieses Bundes? Vier Verheißungen hat Gott Abraham gegeben. Das ist nachzulesen im ersten Buch Mose im 15. Kapitel. Und ich möchte uns davon einige Verse lesen. Das Wort des Herrn ging an Abraham und er empfing eine Offenbarung. Der Herr sagte zu ihm: Hab keine Angst, Abraham, ich bin dein Schutz. Du sollst reich belohnt werden. Herr, mein Gott, erwiderte Abraham, womit willst du mich denn belohnen? Ich sterbe ohne Kinder und meinen Besitz erbt Eliezer aus Damaskus. Sieh doch, du hast mir keine Kinder gegeben und mein eigener Knecht wird mich beerben. Da erging an Abraham das Wort des Herrn. Nein, nicht Eliezer wird dich beerben. Du wirst einen Sohn bekommen. Der soll dein Erbe sein. Und der Herr führte Abraham aus dem Zelt und sagte: Sieh hinauf zu den Sternen am Himmel. Kannst du sie zählen? So unzählbar werden deine Nachkommen sein. Abraham glaubte der Zusage des Herrn und der Herr rechnete ihm dies als Beweis der Treue an. Soweit diese Worte aus dem ersten Mose im 15. Kapitel. Was waren diese vier Verheißungen, die Gott den Abraham ja gegeben hat? Zum ersten die Verheißung der vielen Nachkommen. Und deshalb ändert er auch den Namen von Abraham in Abraham. Abraham heißt ja wie erhobener Vater, mächtiger Vater. Und Abraham heißt Vater vieler Völker. Und es gibt noch eine weitere Verheißung. Er verheißt den Abraham Land. Er hat ja gesagt, ich führe dich in ein Land, was du besitzen sollst. Und die vierte Verheißung durch Abraham und seine Nachkommen für alle Völker. ist, das ist der Vertragsabschluss, wie der zustande kam. Das wird schnell überlesen. Und deshalb lese ich uns auch da noch einige Verse. Abraham aber sprach: Herr, woran soll ich es merken, dass ich es besitzen werde? Er will also eine Absicherung haben für das, was Gott ihm zugesagt hat. Da wird er mir ein bisschen sympathisch, weil wir ja auch immer gerne Zusicherung haben wollen über das, was auf uns zukommt. Und Gott sprach zu ihm: Bringe mir eine dreijährige Kuh, eine dreijährige Ziege, einen dreijährigen Widder, eine tote Taube und eine andere Taube. Und er brachte ihm dies alles, zerteilte es in der Mitte und legte je einen Teil dem anderen gegenüber. Aber die Vögel zerteilte er nicht. Und die Raubvögel stießen hernieder auf die Stücke, aber Abraham scheuchte sie davon. Als nun die Sonne unterging, fiel ein tiefer Schlaf auf Abraham. Und siehe, Schrecken und große Finsternis überfiel ihn. Als nun die Sonne untergegangen war und es finster geworden war, siehe, da war ein rauchender Ofen. Und eine brennende Fackel fuhr zwischen den Stücken hin. An dem Tage schloss der Herr einen Bund mit Abraham und sprach: Ich will deinen Nachkommen dies Land geben, von dem Strom Ägyptens bis an den großen Strom, den Euphrat. Soweit diese Verse. Interessant bei diesem Bundesschluss ist, es gab bei den Chaldäern eine Sitte, mit der Fackel in der Hand durch zwei geteilte Opfertierhälften hindurchzugehen. Und dadurch wurde ein Vertrag geschlossen, ein Bund geschlossen. Und diese Sitte, diesen Brauch benutzt Gott, um Abraham zu zeigen, dass er einen Bund mit ihm schließt, dass dieser Bund Gültigkeit hat. In Abraham, dem war ja diese Sitte bekannt, er kam ja aus Chaldea, er kannte das. Und noch eines ist wichtig bei diesen wenigen Versen. Da heißt es: Und Abraham schlief zu Beginn. Es fiel ein tiefer Schlaf auf Abraham. Er schlief zu Beginn und hatte eine Art Traum, ja, eine Vision. Und er sah dann, dass, wie Gott mit, wie diese Fackel durch diese geteilten Hälfte ging. Das heißt aber auch, dass Abraham eigentlich ganz unbeteiligt war an dieser Aktion. Und das will sagen, Gott sagt: Ich will. Und unterstreicht damit, dass der Bund ja ein einseitiger Bund von ihm ist, weil ja Abraham sich daran nicht beteiligt hat. Außer, dass er die Vorbereitungen dafür getroffen hat. Der Bund, ein einziger Bund, ein einseitiger Bund, ein Gnadenbund. Unverdient, aber eben ein ewiger Bund. Und zu diesem Bund, zu diesem Schwur steht Gott. Und das ist das Großartige an dieser Stelle im Alten Testament, dass schon zu Beginn die Völker erwähnt werden. Das heißt, der Plan Gottes mit allen Völkern wird schon im Alten Testament sichtbar. Nicht erst dann im Neuen Testament mit Jesus. Sondern Gott hat einen Plan, der von Anfang an auf das Heil der Menschheit, von uns Menschen gerichtet ist. Er wartet auf Glauben und er wartet auf Vertrauen. Er wartet darauf, dass wir danach leben. Wir gehen ein Stück weiter in der Geschichte. Wir wissen, wie es mit dem Volk Israel weiterging. Es war ein Auf und Ab. Und Gott lässt nichts unversucht, um seinen Eigentum, was er erwählt hat, das zuzueignen, was er versprochen hat. Ein Beispiel dafür ist dann das mosaische Gesetz oder der mosaische Bund. Das war ja viele Jahre später, nach dem Auszug aus Ägypten. Das Volk Israel war eine große Gemeinschaft. Ja, als Volk war es unterwegs aus der ägyptischen Knechtschaft ins verheißene Land. Wir lesen in der Schrift, dass es ein langer Marsch war, bis sie in das Land kamen. Über 40 Jahre. Eine ganze Generation ist darüber hinweggestorben. Und auch Mose und Aaron, ihre Anführer, erlebten die Landeinnahme nicht. Josua ist der, der das Volk ins verheißene Land führt. Und da kommen wir an unsere zweite Lesung, die wir vorhin gehört haben. Er versammelt das Volk in Sichem. Im Übrigen ist das heute Nablus. Das ist also autonomes Gebiet von den Palästinensern. Muss man sich mal vor Augen halten, auch dieses Land hat Gott eigentlich seinem Volk verheißen. In Sichem, wo Josua dem Volk die Gesetze noch einmal ans Herz legte, Josua zeigt dem Volk die großen Tatsachen der Führung in den letzten Jahren. Er greift dabei nur einige wesentliche Dinge heraus. Und er betont noch einmal zum Schluss eindrücklich, dass alles Gottes Gabe und Handeln war. Und dann stellt er das Volk vor eine Entscheidung. Er will keinen zwingen, denn Gott will eigentlich immer nur Freiwillige. Aber Josua selbst, er legt ein persönliches Zeugnis ab. Er hat seine Wahl schon getroffen. Wir haben es vorhin gehört. Ich aber und mein Haus wollen dem Herrn dienen. Und das Volk, wie antwortet das Volk darauf? Da antwortete das Volk und sprach, das sei ferne von uns, dass wir den Herrn verlassen und anderen Göttern dienen. Das Volk verspricht, das erste Gebot zu halten. Und mit dem Halten des ersten Gebotes, da steht und fällt der Glaube. Da steht und fällt auch unser Glaube. Wer Gott den ersten Platz in seinem Leben einräumt, dem ist es leichter möglich, mit den Dingen des Alltags klarzukommen. Das gilt bis heute. Nicht, dass alle Probleme und alle Nöte dadurch weg sind, aber wir dürfen in der Gewissheit leben, dass nichts ohne den Willen und den Wissen Gottes geschieht. Josua aber scheut sich auch nicht, eine Warnung auszusprechen, Gott zu verleugnen und eigene Wege zu gehen. Das können wir nachlesen im Buch Josua. Er deutet an, dass Gott sich abwenden kann, wenn das Volk eigene Wege geht. Seine Rede hat einen ernsten, einen eindringlichen Klang. Es ist quasi ein Ringen um sein Volk. Vielleicht ahnte er schon, wie sein Volk später lebt und wie es wandelt. Jahrhunderte später, da machen wir wieder einen großen Zeitsprung, ringt Jesus auch um sein Volk. Seine Eindringlichkeit finden wir in den Reden Jesu, ja, besonders auch in den Worten im Matthäus-Evangelium, wo er sagt, auf dem Ölberg stehend, Jerusalem, die du deinen Propheten tötest und steinigst, die ich zu dir gesandt habe, wie oft habe ich deine Kinder sammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken unter ihre Flügel sammelt, aber ihr habt nicht gewollt. Wir lesen im Wort Gottes, wie die Geschichte weiterging. Als Jesus dann in Jerusalem eingezogen ist, Verhaftung, Verurteilung, Kreuzigung, Auferstehung, Rückkehr zum himmlischen Vater. Alles war vollbracht. Und doch hatten es die ersten Christen, das waren ja messianische Juden, würden wir heute sagen, weil sie Jesus als den Messias erkannt haben, und auch später die Christen aus allen Nationen, sie hatten es nicht einfach. Anfechtung, Versuchung, Anfeindung, Verfolgung sind die Begleiterscheinungen der Gemeinde bis heute. Die Warnung von Josua, gottlos zu sein oder gottlos zu werden, sind heute noch genauso aktuell für die Gemeinde Jesu Christi. Was sind die Gefahren für uns, für die Gemeinde? Ich habe mal drei Stichpunkte aufgeschrieben. Der erste Stichpunkt: Gleichgültigkeit, Bequemlichkeit, Unverbindlichkeit. Das sind Merkmale, die leider auch in unseren Gemeinden zu finden sind. Wir stöhnen Der zweite Stichpunkt, Informationsflut unseres Alltags. Wir leben im Informationszeitalter. Durch die moderne Technik werden wir förmlich überflutet. Das ist wie ein ständiger Tsunami. Man kommt nicht mehr zum Luftholen, da ist die nächste Welle schon dran. Da wird schon wieder ein neues Thema aufgerufen. Und das Filtern der Wahrheit auf Wahrheit, Halbwahrheit oder Lüge bei den vielen Informationen scheint einfach nicht zu gelingen. Wem oder was kann man dem glauben, selbst in den Medien? Und das Dritte, die Anpassung an den Zeitgeist. Das ist auch eine Gefahr für die Gemeinde. Die Grundaussagen des Wortes Gottes, welche uns ja Hilfestellung geben sollen und wollen, damit unser Leben gelingt, die werden in Frage gestellt. Und das eben nicht nur in unserer Gesellschaft, wie wir es ja jetzt verstärkt auch erleben, sondern zunehmend auch von Vertretern der Kirche. Das muss man leider so sagen. Da wird alles vermischt und da wird alles mitgeredet. Aber wir sollen es prüfen anhand der Schrift. Und wir sollen nicht alles mittun und überall Hurra schreiben. Die genannten Punkte, die bringen uns dazu oder können uns dazu bringen, dass wir das erste Gebot, Gott an die erste Stelle zu setzen und ihm dort die Ehre zu geben, ihm allein, dass wir das verlassen, verletzen und übertreten. Aber wie können wir persönlich und auch als Gemeinde treu sein, ihm, den Herrn und seinen Willen tun? Ich habe vor kurzem einen Satz gelesen, die Gemeinde der Zukunft wird sein wie die Gemeinde des